Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Ab heute ist Christine Lagarde Europas oberste Währungshüterin und arbeitet vom EZB Tower in Frankfurt an der Stabilität des Euro. Wir schauen uns die neue EZB-Präsidentin etwas genauer an und analysieren auch ihre erste Aufgabe, nämlich das neue Anleihekaufprogramm. Unter anderem mit der Fragestellung, könnte die EZB nachhaltigen Anleihen den Vorzug geben und damit Klima- und Sozialpolitik fördern. Außerdem tritt heute das neue Bewertungssystem von Pflegeheim, der Pflege-TÜV in Kraft. Und in unserem Firmenporträt geht es heute um einen Puppenhersteller, der die Figuren aus dem Sandmännchen neu gemacht hat. Aus besonderem Anlass und zu den Kindheitserinnerungen dann später mehr. Jetzt erst zur Geldpolitik und der Frau, die jetzt in Europa dafür steht, Christine Lagarde. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und die erste, die keine Ökonomin ist, sondern eine Juristin. Sie bringt ihre Erfahrungen als französische Finanzministerin und als Chefin des Internationalen Währungsfonds ein. Es gibt dabei dem einen oder anderen die Sorge, dass sie die EZB politischer ausrichten könnte. Viktor Goldgar stellt uns Christine Lagarde vor.
Unkonventionell, das ist Lagarde. Und die unkonventionellen Mittel in der Geldpolitik, also Anleihekäufe und Negativzinsen, die dürften mit ihr weitergehen, sagt Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
Sie ist durchaus eine Freundin einer weiter aggressiven, unterstützenden Geldpolitik. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass wir tatsächlich einen abrupten Kurswechsel sehen, sondern dass sie in gewisser Weise die Politik ihres Vorgängers Mario Draghi fortsetzen wird.
Manchen an der Börse schmeckt das gar nicht. Sie wünschen sich lieber heute als morgen eine striktere Zinspolitik. Mehr Verständnis für die deutsche Position in dieser Sache. Aber immerhin, Christine Lagarde dürfte mehr Diskussionen in der Zentralbank zulassen als ihr Vorgänger Mario Draghi. Wie wichtig ihr Querdenken ist, das hat sie vor Jahren deutlich gesagt.
J'ai toujours dans mon équipe au moins une personne.
Als Managerin und als Ministerin habe ich immer eine Person im Team, die komplett anders ist als der Rest. Einen Troubleshooter, der manchmal auch Ärger macht, der eine andere Ausbildung hat, einen anderen Blick auf den Job. Wenn sich dauernd alle einig sind, kommt man nicht vorwärts.
Lagarde dürfte nicht nur in der EZB den Diskurs ankurbeln. Auch außerhalb der Zentralbanktürme will sie mit den Bürgern ins Gespräch kommen.
Good leadership is not just about setting priorities. It is also about listening to all voices. Not just experts' voices, but all voices.
Bei guter Führung, sagt Lagarde, gehe es nicht nur darum, Experten zuzuhören, sondern allen. Einen Dialog der Zentralbanker mit den normalen Leuten also. Börsenhändler Stefan Schafetter von der Baader Bank hat das in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst.
Letztendlich kommt immer nur an, ich bekomme auf meinem Sparkonto keine Zinsen mehr, ohne Erklärung, und dann ist der Buhmann schnell ausgemacht. Da eine Kommunikation auf die Beine zu stellen, um zumindest die Politik zu erklären und verständlich zu erklären, halte ich für eine ausgesprochen sinnvolle Idee.
Doch reden ist nicht alles. Lagarde dürfte schnell handeln müssen. Brexit und Handelsstreit hängen wie dunkle Wolken über der europäischen Wirtschaft. Die Zinsen allerdings kleben an der Nulllinie. Viel weiter lassen sie sich nicht drücken, sagt Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe von der Uni Frankfurt.
Wenn man sich heute fragt, welche Pfeile hat die EZB noch im Köcher, welche kann Frau Lagarde herausziehen, muss man sehr viel Fantasie haben, um sich da etwas vorzustellen. Sicher ist nur, dass der Werkzeugkasten der EZB ziemlich ausgereizt ist.
Aber wer, wenn nicht Lagarde, sollte die Kreativität für ganz neue Lösungen haben?
Sagt Viktor Goldgar. Und an diesem ersten Arbeitstag geht es für Lagarde gleich mit dem Start des neuen umstrittenen Anleihekaufprogramms los. 20 Milliarden Euro im Monat, das Volumen. Die Frage an unseren Börsenreporter im Frankfurter Parkett, Ulrich Barz. Wie ist denn jetzt die Haltung im Börsensaal zu diesem neuen Kaufprogramm?
Also die Haltung ist kritisch zu dem neuen Kaufprogramm. Zu dem alten Kaufprogramm ist es auch zum Teil kritisch, aber auf jeden Fall sehr gespalten auch gewesen. Viele meinten auch zum alten Kaufprogramm, da ist zu viel getan worden. Das habe die Märkte verzerrt. Aber andererseits sind die Händler hier froh, dass die Aktien davon profitiert haben. Es gibt, glaube ich, keinen hier, der nicht sagen würde, dass die Aktien woanders ständen, nämlich tiefer, wenn es dieses Programm nicht gäbe. Ich habe hier bei mir Dr. Jörg Zäuner, er ist der Chefvolkswirt von Union Investment. Vielen Dank, dass Sie rübergekommen sind bei diesem Schmuddelwetter hier. in Frankfurt, das Anleihekaufprogramm. Gehören Sie auch zu den Kritikern?
Teils, teils. Es war in der Vergangenheit ja durchaus schwierig wirtschaftlich und ist es jetzt auch. Und das Anleihenkaufprogramm, wenn Sie mit den Zinsen bei Null sind, ist dann eben eine getestete Option. Die Amerikaner haben es versucht, die Japaner haben es versucht, durchaus auch erfolgreich. Insofern lag das nahe, dass die EZB das dann auch startet. Wenn wir so tief drin sind in Anleihekäufen, kommt es zu Verzerrungen. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass die Konjunktur schlecht läuft, irgendwas muss getan werden, die Zinsen sind zu niedrig, die Anleihenkäufe sind die einzige Option.
Aber ist die Konjunktur denn so schlecht, wenn man auf die Arbeitsmärkte guckt, wenn man auf die Unternehmen guckt, wenn man auf die vorhergesagten Wirtschaftswachstumszahlen guckt, dass es nicht nur Minuszinsen bei den Einlagen der Banken bei der Europäischen Zentralbank braucht und Nullzinsen für die Anleger, sondern auch noch wieder mehr Material, das am Markt gekauft wird.
Es ist in der Tat so, dass sowohl die amerikanische Notenbank als auch die EZB diesmal in Vorleistung getreten sind. Die geldpolitische Wende, die wir erlebt haben Anfang des Jahres, war ja eine große Überraschung. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht die schlechten Zahlen, die wir dann über den Sommer gesehen haben. Jetzt dreht sich das Blatt, jetzt wird es spannend werden, wie dann die Geldpolitik weitergeht.
Ein Instrument oder ein Kaufobjekt, was Sie ja ins Auge fassen könnte im nächsten Jahr, wären grüne Anleihen, auch von der Bundesrepublik. Die gibt es in anderen Ländern auch schon, auch von Unternehmen. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat in einem Interview gesagt, nächstes Jahr werde es das auch für Deutschland geben. Muss die EZB da einsteigen und sagen, wir tun nicht nur was für die Wirtschaft und die Inflation, sondern auch für die Umwelt?
Das sind sehr erfolgreiche neue Produkte am Anleihenmarkt. Sie laufen gut, aber wir haben gleichzeitig ein Emissionsvolumen von etwa 200 Milliarden im Jahr. Jetzt vergleichen wir das mal mit dem, was die EZB plant, 20 Milliarden im Monat. Sie würde also, wenn sie sich nur auf die grünen Anleihen spezialisiert, einziger Käufer sozusagen sein müssen. Das Volumen ist im Moment noch zu klein, aber als Anlageklasse ist das spannend und sicherlich auch mit dem richtigen Ziel unterwegs.
Das gilt für Privatanleger und für institutionelle Anleger, solche wie Sie bei der Union Investment. Die EZB müsste nicht noch notwendigerweise die Nachfrage erhöhen und die Preise weiter treiben bei diesen grünen Anleihen. Denn so, ich glaube, die Nachfrage ist größer als das Angebot im Moment.
Die Nachfrage nach den grünen Anleihen ist in der Tat sehr hoch. Da gibt es keine Probleme auf der Nachfrageseite, sondern wenn, dann eher auf der Angebotsseite.
Christine Lagarde tritt an. Sie haben sie sicherlich schon erlebt. Ist sie die Persönlichkeit, die irgendwann einmal im Sinne der deutschen Sparer, nicht aller Menschen in Euroland, das glaube ich ist auch so, aber im Sinne der deutschen Sparer die Zinswende wieder mal nach oben einleiten könnte, aufgrund ihrer Persönlichkeit? Sie wird als gewinnend, moderierend, sehr ausgewogen beschrieben, auch durchsetzungsstark.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und vor allen Dingen hat sie auch die Erfahrung als Finanzminister und aus der Zeit bei dem Internationalen Währungsfonds ja auch einen Gesamtblick sowohl auf die Weltwirtschaft als auch auf die Zusammenhänge zwischen Geldpolitik und anderen Politikfeldern, also insbesondere die Fiskalpolitik, die Strukturpolitik und die Gründe für das niedrige Wachstum und die niedrigen Realzinsen und die niedrige Inflation in Europa, liegen ja nicht in der Geldpolitik, sondern liegen langfristig an ganz anderen Stellen. Insofern ist sie da sicherlich jemand, der diesen Bereich gut kennt, dort gut vernetzt ist und ganzheitlicher vielleicht am Ende auch argumentiert.
Aber über Nacht kommt so eine Wende nicht.
Wir haben noch nicht das Umfeld, wo ich von einer Wende ausgehen würde, dass die Zinsen schnell steigen. Im Gegenteil, dazu müsste in der Fiskalpolitik bei den Strukturreformen ganz klare Ziele auf europäischer, auf nationaler Ebene sichtbar sein. Und das kann ich im Moment noch nicht sehen.
Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der Union Investment. Vielen Dank.
Ja, auch vielen Dank von unserer Seite. Schauen wir jetzt mal auf die generelle Stimmung an den Märkten, da der Zeitunterschied zu den USA momentan noch eine Stunde kürzer ist, weil die ihren Uhren noch nicht umgestellt haben, liegen die frischen Arbeitsmarktzahlen vor. Wie wirken die sich denn aus, Herr Bartz?
Die wirken sich kurssteigernd aus. Das geht jetzt nicht durch die Decke hier, aber der DAX hat immerhin steil nach oben gezeigt, als diese Daten kamen. Der DAX ist jetzt bei 12.949 Punkten, also kratzt wieder an der 13.000 Punkte Marke, ein Plus von 81 Punkten oder 0,6%. Denn die US-Wirtschaft hat 128.000 Jobs geschaffen, im Oktober neu geschaffen. Das war in den vergangenen Zeiten schon mal mehr, aber die Prognose war nicht so hoch. Und das spricht für die US-Wirtschaft und das freut die Märkte hier. Außerdem gute Nachrichten heute aus China. Die Industrie dort besser unterwegs, als viele erwartet hatten.
Das dürfte doch die hiesigen exportorientierten Unternehmen freuen, oder nicht?
Das tut es auch. In Infineon, Conti, also Continental, Fresenius Medical Care, Covestro, exportstarke Werte gehören zu den stärksten Gewinnern mit Kursgewinnen bis über 2%.
Aussagen von Analysten können ja auch Kurse bewegen. Das ist bei Autozulieferer Conti und beim Essenslieferanten Delivery Hero jeweils der Fall. In welcher Weise?
Ja, bei Conti hat es steigernd gewirkt. Der Kurs legt um 2% zu, weil ein Analyst viel Potenzial durch den Konzernumbau sieht. Bei Delivery Hero geht die Meinung in die andere Richtung. Ein negatives Votum, aber trotzdem legt Delivery Hero heute leicht zu. Vielleicht noch ein Blick auf die anderen Werte. Der Euro ein bisschen tiefer bei einem $11,35. Am Rentenmarkt kaum Bewegung, deshalb die Durchschnittsrendite unverändert bei minus 0,4% und der Goldpreis deutlich gesunken auf $1,504.
Ulrich Barz von der Frankfurter Börse, ganz herzlichen Dank. Die Pflegeheime in Deutschland wurden bei ihrer Bewertung, wie gut sie arbeiten, bislang nach Kriterien geprüft, die wenig mit dem zu tun hatten, wie es den Pflegebedürftigen wirklich geht. Ab heute geht nun ein neues Bewertungssystem, auch Pflege-TÜV genannt, der neue. Isabel Reifenrath zu den Änderungen.
Die Ergebnisse der bisherigen Prüfungen waren in die Kritik geraten, weil sie zu positiv ausgefallen waren. Die Heime bekamen im Durchschnitt die Note 1,2, obwohl manche Häuser Mängel aufwiesen. Zu sehr an den Akten orientiert, nicht wirklich transparent und damit nicht aussagekräftig. Kritik am alten Pflege-TÜV äußerte zuletzt auch der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Das neue Qualitätssystem hingegen lobte er. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte, künftig gehe es nicht mehr darum, wer die Haken in der Akte am besten mache, sondern wie es den Bewohnern wirklich gehe. Für die Bewertung der Pflegeheime werden nun auch die Bewohner befragt. Sehen sie Mängel oder Verbesserungsbedarf, fließt das mit in die Bewertung ein. Außerdem müssen die Pflegeheime regelmäßig melden, wie viele ihrer Bewohner beispielsweise Druckgeschwüre oder Verletzungen durch Stürze haben. Ihnen soll dann auch rückgemeldet werden, was sie wie verbessern können. Die Bewertungen der Heime werden dann künftig auf den Internetseiten der Pflegekassen veröffentlicht. Eine Note wie bisher soll es aber nicht mehr geben. Patientenschützer befürchten, dass es so für Angehörige und Pflegebedürftige nicht unbedingt leichter werden könnte, die Qualität eines Heimes einzuschätzen. Sie kritisieren auch, dass es keine K.O.-Kriterien gibt. Bis zum Ende des nächsten Jahres sollen laut dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen alle 13.000 Pflegeheime in Deutschland nach dem neuen System geprüft worden sein.
Ab heute startet der neue Pflege-TÜV, Isabel Reifenrath berichtete. Mit der Bahn reisen und das Fahrrad mitnehmen, das ist momentan noch so eine Sache, sehr kompliziert und umständlich. Aber die Bahn ändert da jetzt was. Was genau das erzählt uns Günther Hetzke in den Wirtschaftsmeldungen.
Ja, Radfahrer sollen künftig mehr Möglichkeiten als bisher bekommen, um ihr Rad in Fernzügen mitzunehmen. 2025 sollen auf allen Strecken Stellplätze verfügbar sein, so das Bundesverkehrsministerium. Das allerdings gleich einschränkte, die Regelung gilt noch nicht in jedem Zug, was zum Beispiel daran liegt, dass alte ICE-Baureihen nicht umgerüstet werden, weil der Aufwand zu groß ist. Das Ziel sei es, in 60% des Fernverkehrsangebots eine Mitnahmemöglichkeit zu schaffen. Für Lastenräder bleiben die Züge aber tabu, zu sperrig. So die Bahn. Vor dem Treffen von Vertretern der Bundesregierung und von Autoherstellern am Montagabend zum Thema E-Mobilität hat der VZBV, der Bundesverband der Verbraucherzentralen, mehr Investitionen in die Ladeinfrastruktur für E-Autos gefordert.
Also wir sehen vor allem noch Bedarf auch bei den privaten Ladestationen. Die sind teuer. Und im Klimapaket, da ist bisher jetzt nur der Handwerkerbonus vorgesehen, also steuerliche Anreize. Das sehen wir nicht als ausreichend an. Deshalb fordern wir, dass auch Wallboxen bis zu 500 Euro gefordert werden, sowie auch die Anschlusskosten außerhalb des Grundstücks.
So Stefanie Weller vom VZBV im Deutschlandfunk. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dafür geworben, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Indien und Deutschland auszubauen. Die Wirtschaftsbeziehungen hätten zwar durchaus zugenommen, aber sie könnten noch intensiver sein, sagte Merkel heute nach den 5. deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Neu-Delhi. Als Bereiche einer verstärkten Zusammenarbeit nannte sie beispielsweise die künstliche Intelligenz, Klima- und Umweltfragen sowie die Technisierung der Landwirtschaft. Im Zusammenhang mit dem Lebensmittelskandal um den Wursthersteller Wilke sind weitere 1,6 Tonnen Grillfleisch sichergestellt worden. Wie das Verbraucherschutzministerium in Wiesbaden mitteilte, wurde die Vernichtung der Ware angeordnet. Entdeckt wurde das Fleisch offensichtlich durch eine anonyme Anzeige, die Medienberichten zufolge schon Mitte Oktober beim Regierungspräsidium Kassel einging. Das läuft ja prima in Hessen.
Günther Hetzke war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Und jetzt kommen wir zum heutigen Firmenporträt und das dürfte bei vielen alte Kindheitserinnerungen wecken. Da geht es nämlich heute um Pitti, Schnatterinchen und Moppi. Die drei haben schon Generationen von Kindern ins Bett gebracht. Das sind die Freunde vom Sandmännchen, die Sendung für Kinder kurz bevor es ins Bett geht. Ein Kobold, eine Ente und ein Hund. Der Bekanntheitsgrad dürfte in den ostdeutschen Bundesländern noch höher sein, denn es sind Figuren aus dem DDR-Fernsehen, die geblieben sind und weiter die Kinderherzen erobern. Sie feiern in diesem Monat ihren 60. Geburtstag und zu diesem Anlass drehen der RBB, der MDR und der Kinderkanal Kika neue Folgen und haben die Figuren verjüngen lassen. Im Atelier des Figurenschneiders Norbert Schneider. Und das stellt uns jetzt Annette Eversberg vor.
Wenn das Sandmännchen am Abend auf den Fernsehschirmen erscheint, dann kommt es nicht allein. Es bringt immer seine Freunde mit.
Oi, wenn der Wind so weiterschiebt, ist Pitti morgen Abend schon wieder zurück. Moppi, willst du berühmt werden?
Berühmt? Immer. Aber wie?
Ei, Schnattchen, du kommst gerade richtig.
Pitti Platsch ist ein kleiner, lustiger brauner Kobold, Moppi ein wuffiger Hund und Schnatterinchen eine kleine gelbe Ente. Alle drei haben ihren ganz eigenen Charakter, aber allen ist gemeinsam, es sind Figuren. Sie werden von Puppenspielern geführt auf einer Bühne für das Fernsehen des RBB, des MDR und des Kinderkanals. Der Mann hinter den Figuren ist aber nicht nur der Puppenspieler, es ist auch der Figurenschneider. In Sassenberg im Münsterland hat Norman Schneider sein Atelier. Über die Treppe geht es hoch ins helle Dachgeschoss, hinten an der Wand des Spitzbodens der Schneidetisch. Dahinter Pinsel, Farbkästen, Nähgarn, viele Knöpfe und Broschen. Denn hier werden Figuren vor allem aus Stoff geschneidert. Gleich beim Eintritt grüßen der zottelige Hase, der große bunte Zwerg mit dem freundlichen Gesicht, die kleinen Figuren mit den bunten Gewändern und ein trauriger, schwarz- und grau gewandeter Vampir, verziert mit Totenköpfen. Was ein menschlicher Schauspieler mit wenigen Gesten zum Ausdruck bringen kann, das muss hier mit starken Farben, großen Augen, überzeichneten Augenbrauen und einem knallroten Mund sorgsam nachgeahmt werden. Tanja Jomba hat noch Fragen.
Norman, sag mal, soll ich hier den Arm einfach annehmen, hier oben?
Genau, erst den Unterbau hier muss angenäht werden und dann muss
die
jetzt richtig genau. Und dann die
im Atelier arbeiten Norman Schneider und seine Mitarbeiter an unterschiedlichen Figuren. Seine aktuelle Figur ist ein Koala-Bär.
Da haben wir die Koala-Zeichnung und das ist jetzt so praktisch meine Vorgabe, die ich jetzt so einhalten muss. Das ist einmal der Körper, der Kopf liegt dort hinten schon.
Puppenbühnen, Fernsehsender, Comedians oder Sänger, die mit Puppen auftreten, sind die Auftraggeber von Norman Schneider. Puppen haben Konjunktur. Wenn sich der Figurenschneider ans Werk macht, dann wissen er und seine Mitarbeiter, dass es 120 Stunden und mehr dauern kann. Entsprechend kostet so eine Figur je nach Aufwand mehrere tausend Euro.
Ja, mein bunter Drachen.
Bei den Sandmännchenfiguren haben die Arbeiten im Schnitt bis zu 200 Stunden gedauert. Der Norman Schneider musste sie noch einmal neu erstehen lassen, ohne sie allzu sehr zu verändern. Aber angepasst an die heutige Zeit. Moderner also, für neue Folgen des Sandmännchens und seiner Freunde.
Bei Pitti Platsch war es jetzt erstmal so, dass wir praktisch von der alten Figur erstmal Fotos machen mussten, um zu gucken, wie sieht die denn wirklich aus. Von der Vorderperspektive, Seitenperspektive. Und dann habe ich mich an den Zeichentisch gesetzt und habe den Pitti dann praktisch nochmal neu zu Papier gebracht.
Der Figurenschneider, selber Puppenspieler, denkt dabei immer an die, für die er arbeitet. Die Kollegen auf der Bühne oder im Fernsehen. Deshalb sollten Pitti und seine Freunde vor allem eines sein: lebendig. Nach dem Zeichnen geht es ans Schnitzen von Schaumstoff für einen weichen, kuscheligen Körper. Einer der Lieblingsstoffe von Norman Schneider und seinen Mitarbeitern ist Frottee, wie bei Pitti. Auch weil sich der Stoff leicht bemalen lässt.
Ach, jetzt hier zum Beispiel bei diesem Auge kann man unglaublich wunderschön hier Schattierungen reinsetzen, indem man einfach so eine Stoffmalfarbe benutzt und da immer wieder so ein bisschen ganz, ganz vorsichtig draufsetzt. Man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig und behutsam rangehen, weil es wäre nichts ärgerlicher, als wenn die Figur fertig ist und sie wird zum Schluss leider erst bemalt. Und wenn man es dann wirklich, naja, in den Sand setzt, muss man praktisch die Figur neu beginnen.
Die kleine gelbe Ente Schnatterinchen, liebevoll Schnattchen genannt, hat im Atelier des Figurenbauers ebenfalls ein neues Outfit bekommen, ohne den früheren Charakter zu verändern.
Da war es zum Beispiel allerdings sehr schwer, ein geeignetes, in dem Sinne Fell oder Oberfläche zu finden, die so ein bisschen strukturiert ist, aber gleichzeitig auch wie Federn wirkt.
Moppi! Ihr habt doch gesagt, ich darf euch erschrecken.
Aus der Sammlung einiger Stoffe im Regal greift Norman Schneider einen ganz besonderen heraus, Bouclé. Was er an grausig anmutende Kissen oder Polster erinnert, ist für den Figurenschneider von großem Wert. Denn wichtig ist ja, dass auch Moppy, der Hund mit seinem großen roten Maul und der rosa Zunge, nicht nur sprachgewaltig, sondern auch kameratauglich ist.
Bei Moppy war es auch nicht ganz einfach. Und diese Rundung jetzt hier, die man in dem Bouclé wunderbar sieht, oder dieses so ein bisschen auch ausgefranste oder so ein bisschen gelebte, das gefiel mir unglaublich gut und habe gedacht, das passt wunderbar zum Moppy.
Die Puppenspieler, die im Studio 13 neue Folgen drehen, sind zufrieden.
Ich glaube, die Puppen haben sich schon ein bisschen verändert, sind moderner, frischer geworden. Pitti hat sicher die meisten Veränderungen durchgemacht, er hat eine neue Oberfläche bekommen.
Und er kann jetzt auch seinen Mund bewegen.
Nack, nack. Kannst du glauben?
Ja.
Das Sandmännchen und seine Freunde sind nun 60 Jahre alt. Für die Zukunft sind sie jedenfalls professionell gerüstet. Dafür hat der Figurenschneider aus Sassenberg gesorgt. Ab dem 26. November jeweils um 18.50 Uhr werden sich auch die kleinen Zuschauer auf RBB, MDR und dem Kinderkanal über die neuen, lebendigeren Figuren freuen können.
Der Puppenbauer Norbert Schneider, vorgestellt von Annette Eversberg. Und zur Wirtschaftspresseschau. Das ging nun wirklich schnell. Vor 2 Tagen erst hatten Fiat Chrysler und Peugeot Citroën Verhandlungen über eine Fusion bestätigt und schon ist man sich einig. Deshalb beschäftigt das Thema die Kommentatoren auch heute.
Nach Auffassung der Frankfurter Rundschau folgt das Geschäft der alten Branchenlogik. Fiat Chrysler ist stark in den USA, PSA in Europa. Zusammen würden sie einige Lücken schließen und auf Stückzahlen kommen, die die Kosten senken. Es bliebe die gemeinsame Schwäche in China und das Überangebot an Mittelklasse-Marken. Peugeot, Citroën, Opel und Fiat. Das wird eng, vor allem für Opel. Doch die neue Logik fordert Innovation, Digitalisierung, Vernetzung und Elektroantrieb. FCA und PSA hinken auf den Zukunftsfeldern hinterher. Deshalb werden VW, Toyota und GM das Wachsen des Konkurrenten gelassen beobachten. Eine andere Sorge treibt die Börsenzeitung um. Das hat der schon stark gebeutelten Zulieferindustrie gerade noch gefehlt. Zu allen Absatz- und Strukturthemen kommt nun mit der beabsichtigten Fusion der beiden Massenhersteller eine weitere Belastung hinzu. Denn der französisch-italienisch-amerikanische Konzern wird nicht nur eigene Stellen in größerem Umfang streichen, sondern auch den Druck auf die Zulieferer erhöhen, um Kosten zu senken. Es ist der perfekte Sturm, auch für Große wie Mahle oder Conti, doch besonders für Zulieferer der Zulieferer. Nur auf den ersten Blick grandios findet die Tageszeitung Taz aus Berlin die von Bundesfinanzminister Scholz geplanten Ökoanleihen. Bei näherem Hinsehen fällt auf, in Wahrheit sind diese Ökoanleihen nur ein billiger Marketing-Gag der Regierung. Faktisch wird sich in der bundesdeutschen Umweltpolitik gar nichts bewegen. Die Staatsausgaben werden bekanntlich vom Parlament beschlossen. Der Bundestag entscheidet, wie viel Geld in den Umweltschutz fließt. An diesen Einzeletats ändert sich überhaupt nichts, wenn der Finanzminister plötzlich eine Ökoanleihe auflegt.
Und soweit die Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute mit Tobias Ölmeier. Ein Thema: offener Schabbat in der Synagoge in Halle. Das war Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.